Ja, hallo und herzlich willkommen bei... Sagst du mit?
Nein.
Warum nicht?
Ich habe gedacht, es ist langweilig, wenn wir das jedes Mal machen und ich würde das gerne mal tauschen. Also, dass wir es mal einzeln sagen einfach.
Enigma.
Und weil es heute deine Folge ist, darfst du es sagen.
Oh mein Gott. Jetzt fühle ich mich allein gelassen. Okay, hallo und herzlich willkommen bei Enigma, liebe Leute. Heute habe ich die Macht.
Korrekt.
Und
ich bin dir völlig ausgeliefert.
Ich bin Chrissy und vor mir sitzt Cory. Das mache ich heute auch alleine.
Jetzt reißt sie auch gleich alles an sich.
Die Macht steigt mir zu Kopf natürlich. Wie letztes Jahr schon, und letztes Jahr war es direkt unser Jubiläumstag, aber auch letztes Jahr habe ich zu dieser Zeit eine Folge vorbereitet und dann haben wir uns gedacht, dass ich das dieses Jahr wieder machen kann. Dann habe ich Cory auf den Zuhörersitz verbannt. Und sie darf heute schlaue Sprüche bringen.
Das sitzt sich hier eigentlich ganz bequem. Mal gucken, ob ich auch so gute Fragen stellen kann wie du.
Oh, das ist aber nett. Das ist ein schönes Kompliment. Vielen Dank.
Siehst du?
War so sneaky. Gibt es irgendwas zu besprechen oder soll ich direkt anfangen?
Fang an.
Oh mein Gott. Also, was kannst du mir denn über Dagobert sagen?
Dagobert Duck?
Also, du kennst Dagobert Duck.
Ich kenne Dagobert Duck, ja. Und ansonsten habe ich keine Assoziation mit Dagobert.
Das ist gut, dann habe ich ganz viele neue Infos für dich.
Cool. Ich freue mich immer, wenn ich was Neues lernen kann.
Am 25. Mai 1988. Auch
das ist ja noch gar nicht so lange her.
Nee, da war ich noch nicht mal 4 Jahre alt.
Ich war gerade 2.
Oh, sweet. Das ist ja süß. Im Berliner KDW.
Aha.
Kennst du das KDW?
Ich kenne das KDW.
Ich finde das so lustig, dass das Kaufhaus des Westens einfach abgekürzt ist.
Ja, KDW.
Im Berliner KDW, kurz nach
Lahnstedt. War halt im Westen, ne?
Ja, so. Das war ein Kaufhaus
im Westen. Ich möchte sagen, es ist ein treffender Name.
Naja, auf jeden Fall 25. Mai, kurz nach Ladenschluss, muss man sich vorstellen. Und ein Unbekannter hat dort in der Herrenabteilung einen Sprengsatz deponiert.
Das finde ich nicht gut.
23.15 Uhr detoniert die Bombe.
Aber da waren keine Leute mehr in dem Geschäft.
Verletzt wurde Gott sei Dank niemand.
Okay.
Aber es hat einen ordentlichen Schaden angerichtet von umgerechnet 120.000 Euro. Also damals waren es 250.000 D-Mark.
Mhm.
Und kurz danach ist ein Erpresserbrief angekommen.
Hm.
Bei denen von der KDW. Ich habe, was ich im Internet gefunden habe, war so nur so ein Ausschnitt davon. Ich habe leider den ganzen Erpresserbrief nicht gesehen, sondern nur den Anfang. Und die Überschrift ist alles in Großbuchstaben geschrieben. Grammatik war übrigens auch nicht besonders gut.
Mhm.
Aber Großbuchstaben, hiermit fordere ich 500.000 D-Mark.
Mhm.
Die Bombe, die letzte Nacht bei Ihnen explodiert ist, sollte meiner Forderung Druck geben und Ihnen zeigen, dass ich es ernst meine, denn ich habe nichts zu verlieren.
Okay.
Das ist der Anfang von diesem Erpresserbrief.
Weißt du, was ich die ganze Zeit gerade denke?
Na?
Ich habe davon noch nie was gehört.
Nee?
Nee.
Ja, guck. Das ist gut. Vielleicht, weiß ich nicht. Laut den Instruktionen sollte das Geld, die 500.000 D-Mark, auf das Kommando des Erpressers aus einem fahrenden Zug geworfen werden.
Ja, okay.
Das KDW will natürlich Verletzte verhindern und stellt dann auch das Geld zur Verfügung.
Mhm.
Und die Anweisungen zum Vorgehen werden vom Erpresser per Funk durchgegeben.
Mhm.
Interessant war, dass als das Ganze passiert ist, ist das auch in den Nachrichten aufgetaucht.
Mhm.
Und man konnte damals eine bestimmte Nummer anrufen mit dem Festnetz. Und dann konnte man diese Funksprüche von dem Erpresser hören.
Ach.
Ja, man konnte sich anhören, wie der klingt, weil die in der Fahndung versucht haben, halt, vielleicht kennt jemand die Stimme.
Hast du da mal angerufen?
Ich habe da tatsächlich nicht angerufen, ne. Hätte ich mal ausprobieren sollen.
Ja.
Aber weiß ich gar nicht, ob die eine Vorwahl gegeben haben. Es war halt so ein Clip aus dem Fernsehen von damals in der Doku, die ich gesehen habe. Ja. Aber dieses halt von wegen, da kam dann von wegen, werfen Sie es jetzt aus dem Zug. Und dann mussten die das dann halt aus dem Zug werfen. Und trotz der Tatsache, dass im Zug und entlang der Bahnstrecke Beamte postiert waren, konnte der Täter das Geld an sich nehmen und fliehen. Weg war er. In der Nacht verschwunden. Und er wurde aber bei dem Versuch, sich zu verstecken, gesehen und ein Phantombild wurde erstellt.
Okay. Offensichtlich war der Abstand zwischen den Polizisten noch zu groß, ne?
Anscheinend, ja.
Okay.
Aber dieses Phantombild und diese Aufnahmen auf dem Tonband sind für 6 Jahre der einzige Hinweis auf die Identität der Person, die die spektakulärste und aufwendigste Erpressungsserie der deutschen Kriminalgeschichte durchgeführt hat und lange Zeit nur als Dagobert bekannt war.
Ah.
Nichts gehört von?
Nee, ich muss gerade so ein bisschen an das unfassbare Phantom denken und so. sechs Jahre lang viel Polizeiarbeit reingesteckt. Da fühle ich mich gerade so ein bisschen dran erinnert.
Ja, ich hatte auch erst überlegt, ob ich das einfach offen halte, wer die Person ist, aber es ist eigentlich irrelevant, weil die Abfolge ist ganz spannend und ich werde dir gleich was auch zu diesem, in Anführungsstrichen, Dagobert sagen, weil das nicht so ein Wow-Offenbarungsmoment war wie beim Phantom, weil ich da auch dran denken musste,
ja,
als ich das vorbereitet habe. Und hinter Dagobert steckt Arno Funke, heißt der Gute. Arno Funke ist im März 1950 in West-Berlin geboren. Und er war Sohn einer Norwegerin, die aber in Deutschland geboren war, und einem Berliner, einem Mann, einem Ansässigen. Der ist aber schon früh abgehauen. Der hat die Familie verlassen. Und er hat erst so eher auf dem Land gewohnt und dann irgendwann sind die nach Berlin-Neukölln gezogen. Dort ist er dann an die Rütli-Schule gegangen. Und er selber sagt, Schule hat mich nicht interessiert. Nicht wirklich. Er hat als Kind sich schon mit der Malerei beschäftigt und hat zwei Ausbildungen angefangen und aber auch wieder abgebrochen. Und er wollte eigentlich so ein bisschen in die künstlerische Richtung, aber so richtig hat er nie wirklich Fuß fassen können. Er ist dann auch viel durch die Gegend gereist und hat unterschiedlichste Jobs gehabt. Und er war Schildermaler, Discjockey, Bauhelfer, Getränkefirma, Fahrer. Also er hat alles Mögliche gemacht und am Ende ist er dann...
Also so ein Gelegenheitsjobber.
Genau, aber am Ende war er dann, also in der Zeit, in der das hier spielt, war er Lackierer in einer Werkstatt.
Und da hat er dann sein Wissen erworben, wie man Bomben basteln kann?
Nee, das hat er sich erworben... Was wurde gesagt? Er hat sich das unter anderem, dieses Wissen erworben in der Schulzeit. Unter anderem, als er lieber in die Bücherei gegangen ist als zur Schule. War das so? Oder als er lieber in die Bücherei gegangen ist als zur Arbeit? Eins von beiden war das.
Okay.
Auf jeden Fall hat er sich das angelesen, das Wissen. Er hat dann, nachdem er die Erpressung vom KDW gemacht hat, ist er groß mit seinem Chef von der Werkstatt, ist er auf die Philippinen gereist, hat da erstmal Party gemacht.
Gönn dir.
Und hat dort seine zukünftige Ehefrau kennengelernt und die beiden haben dann auch zusammen ein Kind gehabt, als sie wieder nach Deutschland zurück. Genau.
Hat die Polizei ihn deswegen so lange, wie lange war er dann im Ausland?
Nur kurz.
Nur kurz.
Nur ein paar Wochen. Naja, kurz. Ein paar Wochen.
Weil du gerade sagtest, die sind mit Kind wiedergekommen.
Nee, die sind nicht mit Kind wiedergekommen, die haben dann da ein Kind gehabt. Also die haben in Deutschland wieder, sie sind nach Deutschland.
Ja.
Die haben geheiratet, sind nach Deutschland und dann haben sie ein Kind produziert.
Okay. Ja,
gut. Also wie gesagt, Kunstlackierer war er dann in einer Kfz-Werkstatt. Da hat er dann, auf Motorrädern und so, diese Bilder, die man da sieht, sowas hat er gemacht. Während des Lackierens hat er jahrelang Lösungsmittel eingeatmet. Der hat keine Maske getragen. Und die Dinger waren nicht ordentlich belüftet, diese Räume. Und die dadurch verursachten hirnorganischen Schädigungen sollen verbunden mit einer Identitätskrise und privaten Problemen zu einer schweren Depression geführt haben. Und wegen Geldmangels und auf der Suche nach Selbstbestätigung entschloss sich Funke dann Ende der 80er Jahre Kaufhäuser zu erpressen.
Das ist eine ganz logische Schlussfolgerung.
Ja, super. Also er hat schon relativ früh mit Depressionen zu kämpfen gehabt. Also es ging ihm nicht gut. Er selber sagte, er hat halt immer auf diesen Moment gewartet, in dem es ihm gut geht. Aber der Moment ist halt nie gekommen. Und auch als er dann das Geld nach der KDW-Erpressung hatte, dann hat er so ein bisschen, ne, schön Spending Money, hat das fliegen lassen. Aber es ist nie der Moment gekommen, in dem gesagt hat, okay, jetzt bin ich glücklich. Und es ging ihm halt einfach nicht gut.
Nicht mehr, als er seine Frau kennengelernt hat?
Das auch nicht, leider. Nee, es war immer so gedämpft. Und es war halt eine unerkannte Depression.
Okay.
Er wurde halt nicht behandelt darauf. Genau, einige Zeit nach der ersten Erpressung geschah nichts. Also nach 88 passierte erstmal nichts. Der ist gekommen und dann ist er verschwunden in der Nacht. Fun Fact war, die Polizei ist natürlich da, wo die das Geld rausgeworfen haben, haben die alles Mögliche abgesucht und sind am nächsten Tag auch in die Läden und die Werkstätten gegangen. Und die sind auch in seine Werkstatt gegangen, wo er das Geld deponiert hatte nachts.
Oh je.
Um halt abzuwarten, dass er es da holen kann, wenn die Polizei weg ist. Und er hat auch an dem Tag gearbeitet. Und dann ist die Polizei reingekommen und dieses Fahndungsfoto, was die gemacht haben von ihm, das haben die dem Chef halt gezeigt. Der Chef hat den nicht erkannt, sah irgendwie anders aus. Und er kam aus der Werkstatt von hinten, wo er gearbeitet hat, und weil er gehört hatte, dass da jemand gekommen ist, sah die Polizei da stehen, sah auch, dass die dieses Fahndungsfoto gezeigt hatten. Und mehr oder weniger steht und schleicht langsam wieder zurück. Und hat sich,
ich stell mir das gerade bildlich vor.
Ja,
hat, ne? Sich dann, wie du da hinten aus der Werkstatt rauskommst, vorne im Verkauf steht irgendwie der Chef und so, und dann reden die da mit der Polizei und dann guckst du so um die Ecke und denkst so, Polizei, schlecht. oh, Fahndungsbild. Ih, noch schlechter. Und dann so, so wie in so einer schlechten Sitcom.
Ja, genau,
so,
Und er hat sich dann in der hinterletzten Ecke von der Werkstatt versteckt. Und so nah, also die Polizei wusste viele, viel später erst, wie nah sie ihm wirklich waren.
Weißt du, dass ich das immer erstaunlich finde, jetzt, wenn ich das jetzt mal so mit grundsätzlichen Kriminalfällen vergleiche, die wir hier ja auch besprechen, und dass ganz oft die Polizei irgendwie schon dicht dran ist am Täter, aber irgendwie so ein Quäntchen Glück fehlt.
Ja, genau.
Um dann tatsächlich ein Ding festzumachen.
Ja, genau. Das ist passiert hier auch so ein, zwei Mal nochmal in dieser Geschichte. Genau, und er wurde halt nicht gefasst davon. Aber, und er hat das Geld gehabt, er hat die 500.000 Euro Mark gehabt und deswegen konnte er sich auch die Reise auf die Philippinen zum Beispiel leisten, die er dann da gemacht hat. Und da, deswegen er ist gekommen, hat sich das Geld geholt, ist in der Nacht verschwunden und keine Hinweise, keine Clues. Und dementsprechend geriet das Ganze so ein bisschen in Hintergrund, in Vergessenheit, weil es keine weiteren Hinweise gab. Dann sind Funke aber ist Funke das Geld ausgegangen, so langsam.
Mhm.
Nachdem er natürlich da, ne, mit offenen Taschen stand.
Ja, wenn man da in Saus und Braus lebt, irgendwann ist es auch zu Ende, wenn man es nicht anlegt, ne?
Ja, und er hatte dann, es ist relativ aussichtslos für ihn geworden. Und er war sehr verzweifelt, es ging ihm richtig, richtig schlecht mental. Und seinen eigenen Worten nach war so dieses von wegen, ja, wenn ich sowieso vorhabe, eventuell mir das Leben zu nehmen, weil es mir so schlecht geht, dann habe ich ja nichts mehr zu verlieren. Dann kann ich auch einfach jemanden erpressen. Mhm. So.
Die Schlussfolgerung finde ich irgendwie komisch.
Ja.
Aber gut, steck's halt nicht drin,
der,
ne? Geistige Gesundheit
halt,
und
gesagt,
so.
Der war wirklich, wirklich krank.
Ja, ja.
Und also deswegen hat er es nochmal mit der bewährten Methode versucht. Beim zweiten Erpressungsversuch im Jahr 1992, also es ist 4 Jahre später, versuchte er zunächst 1 Million, später 1,4 Millionen Mark vom Karstadt-Konzern zu erpressen. Also er ist dann zu Karstadt rüber. Oh, jetzt kommt meine Seite, wo ich ganz viele Zusatznotizen gemacht habe.
Schön.
Mal sehen, ob ich da noch mit klarkomme. Als die Erpressung 92 wieder beginnt, erkennt die Polizei eine ähnliche Handschrift wie 1988. Zum Beispiel eine Sache war, diesmal sollte das Geld aus einem fahrenden Zug geworfen werden, wo die
ja
sagten, Moment mal, das,
ja,
das haben wir doch
schon
mal gehört.
Mhm.
Und
ist wieder eine Bombe hochgegangen?
Das kommt gleich, ja. Mhm. Es hat immer wieder mit Bomben zu tun gehabt. Und er hat die Anweisung halt gegeben in seinen Erpresserschreiben, dass wenn Karstadt bereit ist, das Geld zu zahlen, dass sie dann eine Zeitungsanzeige veröffentlichen sollen, in der einfach nur steht, Dagobert grüßt seine Neffen. Seinen Neffen.
Jetzt fühle ich mich gerade an diesen, das ist ein bisschen witzig, an den, hier ans Gartner-Museum, an
ja
den Kunstraub in Boston erinnert, weil die das ja auch so gemacht haben. Da wollten die ja auch über die Tageszeitung kommunizieren.
Ja, kommt alles wieder.
Ja.
Also er hat dazu gesagt, von wegen, dann, wenn ihr das Geld zahlen wollt, veröffentlicht ihr Dagobert grüßt seinen Neffen. Und das haben die halt auch gemacht. Und deswegen hat er dann diesen Namen Dagobert bekommen. Dadurch kam der Spitzname zustande.
Ach so, ich dachte, den hätten eben schon den gleich verpasst, 88, als es bei der ersten Erpressung war.
Nee.
Nee, ach so, okay.
Die ist halt da erst gekommen.
Mhm.
Die Bombenserie begann in der Nacht zum 13. Juni 92 in einem Kaufhaus in Hamburg.
Ja.
Dort explodierte eine Rohrbombe, die einen erheblichen Sachschaden anrichtete. Und 2 Wochen danach kam dann der Erpresserbrief. Oder die Erpresserinformation, die Erpressernachricht, muss ich mal kurz gucken. Denn bei den geplanten Geldübergaben gab der Erpresser jeweils Anweisungen durch Telefonanrufe.
Mhm.
Und das waren meistens auf Band gesprochene Aussagen. Also es war nie so, dass er live mit denen gesprochen hat, sondern auf Band gesprochen. Und die Gespräche wurden jeweils von öffentlichen Kartentelefonen ausgeführt.
Mhm.
Und es waren, glaube ich, irgendwie, was hatten die gesagt, 8.000 oder 9.000 Telefone, öffentliche Telefone zu der Zeit in Berlin. Ist ja heute nicht mehr zu bedenken.
Nee.
Und
bei
dem
wäre es das Mobiltelefon. Aber ich glaube, genau, ja, also irgendeins halt dann, ne?
Genau,
ja.
Und basierend auf der Tatsache, dass er schrieb immer einen Brief, hat angekündigt, ich rufe euch an. Und dann kam dieser Anruf. Also deswegen war der Anruf, die Zeit des Anrufs immer bekannt. Und die Berliner Polizei ließ einmal 1.100 Telefone vergeblich überwachen.
Mhm.
Ein anderes Mal 3.900. Da stand überall jemand und hat geguckt, kommt da gleich jemand. Aber leider nein.
Es hat auch nur die Hälfte, ne?
Ja, zufälligerweise, so ein wirklich purer Zufall, also das Quäntchen Glück wieder, hat Funke in diesen Momenten halt immer ein Telefon benutzt, welches
das
gerade
nicht
überwacht wurde.
Ja.
Also das ist ganz schön Sünde.
Ja, für die Polizei, ne? Gut für ihn.
Ja, Am 14. August 92, genau, 13. Juni 92 war die Rohrbombe. Am 14. August 92 wies Funke die Polizei an, das Geld in eine Apparatur zu verstecken und diese an einem Zug zu befestigen.
Okay.
Oh, jetzt kommt's. Das Gerät war mit Saugnäpfen ausgestattet und hielt so außen am Zug.
Aha.
Und der Intercity, Käthe Kollwitz, verließ Hamburg um 16.40 Uhr Richtung Berlin. Und diese Abwurfvorrichtung hatte eine Zeitschaltuhr.
Aha.
Und anhand dieser hat die Polizei dann ausgerechnet, okay, wenn die abgelaufen ist, müsste der Zug ungefähr dort sein. Also, was machen wir? Wir stellen natürlich Jan und alle Mann dorthin.
Ja.
Das war ungefähr 100 Kilometer hinter Hamburg, aber...
Ich finde es übrigens, so eine Vorrichtung zu entwickeln, finde ich extrem witzig.
Ja. Das Problem war, dass
Funke... haben sich verrechnet.
Nee, Funke wusste ja, dass das wahrscheinlich passieren wird.
Aha.
Wenn er klug genug ist, Bomben zu bauen, dann wird er das vielleicht auch wissen.
Das finde ich aber gut, dass er das antizipiert hat.
Ja,
also
diese Zeitschaltuhr war ein Trick. In Wirklichkeit war...
Habe ich gerade noch drüber nachgedacht. Also so, ja, dann rechnen die das auch so. Ja, wenn er das jetzt nicht irgendwie verändert oder in irgendeiner anderen Weise dafür sorgt, dass das nicht mehr so ist.
Genau, und er hat in Wirklichkeit, hatte diese Vorrichtung, die er da produziert hat, die hatte eine Fernbedienung. Und dann konnte er das anschalten, wann er wollte.
Schön.
Ja, und dann ist das Ding kurz hinter Hamburg schon abgefallen, aufgrund dieser Fernbedienung. Das Blöde für ihn war, da waren nur Papierschnitzel dran.
Mm.
Also Schnitzel. Und die haben natürlich gesagt, von wem, wir geben dem kein echtes Geld, weil er hat ja schon mal anscheinend vor 4 Jahren erpresst. Und wenn wir ihm jetzt wieder Geld geben, er will ja immer wieder Geld haben.
Ja.
Das wollen wir nicht.
Ja, Wiederholungstäter, ne?
Ja. Problem war auf der anderen Seite dann aber wieder, dass er sich nicht ernst genommen gefühlt hat. Und dann gesagt hat, entschuldigen Sie mal. Und dann hat er die Bombenschärfe erhöht.
Kommt es denn jetzt zu Personenschaden?
Das werden wir gleich herausfinden. Die Polizei hat sich halt gesagt, also die Polizei sagt auf ihrer Seite, wir wollen dem nicht nur extra Geld geben, wir versuchen, den bei einer Übergabe zu fassen. Weil diese Übergaben sind immer der Moment, in dem sich Täter und Polizei näher kommen.
Ja.
Als so nah wie möglich.
Ist ja immer ein bisschen das Problem, dass man dann aber auch immer auf ein neues Verbrechen warten muss, ne?
Richtig. Oder auf den neuen Brief.
Und ja.
Das ist immer so ein bisschen heikel. Die haben halt mit Hochdruck an so einem Täterprofil gearbeitet und haben dann, dass er eine hohe Planungsfähigkeit hat und ein entschlossener Täter zu sein scheint, aber er scheint ja Menschenschaden zu vermeiden, weil er immer Nachladenschluss, wenn dann was zündet. Deswegen haben die gesagt, wir gehen das Risiko ein. Ist natürlich schwierig, denn er fühlte sich auf seiner Seite nicht ernst genommen und sagt von wegen, hallo Papierschnipsel, was soll das?
Mhm.
Und dann hat er, das war ja 14. August und jetzt am 9. September zündet er die nächste Bombe. Und zwar in einem Bremer Kaufhaus. Das ist ja auch noch der Fall. Berlin, Hamburg, Bremen, die wissen ja nicht, wo der dann als nächstes auftaucht. Der flitzt da durch die Gegend, das ist ganz schön gruselig. Und das ist aber diesmal eine Brandbombe.
Mhm.
Und die Brandbombe löst die Sprinkleranlage aus. Und der Wasserschaden daraus betrug 6 Millionen D-Mark.
Hm.
Also richtig hoch. Das war einer der größten Schäden, die man sich da zu der Zeit vorstellen konnte. Und das war natürlich blöd für alle Beteiligten. Und die haben dann auch gesagt, okay, das war, dass er dann, weißt du, sich davon abhalten lässt oder so, war vielleicht eine Fehleinschätzung. Positiver Effekt des Ganzen war, dass sie alle immer so hin und her gespielt haben, so Katz- und Maus-Spiel. Das hat gegen seine Depressionen gewirkt. Weil er ja einen Purpose hatte, er hatte ja ein Ziel, er hatte ja, musste ja über was nachdenken, er hat da dran gearbeitet und ausgeklügelt und so. Er hat ihn recht gut im Griff gehabt in dieser Zeit.
Ja, ich finde es auch erstaunlich andersrum, dass die Depression ihm da nicht im Weg stand, ne? Weil das führt ja ganz oft zu Lethargie und zu Unfähigkeit, irgendetwas zu tun. Und das ist in dem Fall ja nicht der Fall.
Genau, in dem Fall hat ihn das noch mehr angespornt. Jedes Mal, wenn er sich was Neues ausdenken musste oder überlegen musste, wie gehe ich jetzt vor, hat ihn das nochmal rausgeholt aus seinem Funk. Und dann nach dem 9. September, so eine Woche später, ist dann in Hannover in einem Kaufhaus eine Bombe hochgegangen. Diesmal während der Öffnungszeiten.
Mm.
Und zwar in einem Aufzug. Und das Merkwürdige ist jetzt für mich gewesen bei der Recherche. In dem einen Artikel stand, es wurde jedoch niemand verletzt.
Mhm.
In einem anderen steht, 2 Leute wurden leicht verletzt.
Mhm.
Weil auch woanders gesagt wurde, sein Ziel war, niemanden zu schaden. Das ist ihm nicht ganz geglückt. Also anscheinend bei dieser Aufzugssituation zu Öffnungszeiten ist eventuell jemand zu Schaden gekommen. Aber nicht schwerwiegend, Gott sei Dank.
Okay. Ist die Bombe dann auch mit einer Zeitschaltuhr hochgegangen oder mit einem Fernzünder? Konnte man das irgendwie feststellen? Weil ich stelle mir das jetzt quasi so vor, weil er ja eigentlich Personenschaden vermeiden wollte. Sucht sich quasi einen leeren Aufzug, lässt die Bombe zurück, keiner ist drin, Türen gehen zu und dann, bumm, jagt er die hoch. So stelle ich mir das gerade vor.
So ungefähr wird es gelaufen sein. Das stand jetzt, also in dem, was ich gefunden habe, stand jetzt nicht genau, ob er das mit Fernzünder, ich meine, dass das alles mit Zeitschaltuhr war, mehr oder weniger. Und es kann ja auch sein, das wurde halt auch nicht gesagt, weil anscheinend ist es nicht hundertprozentig klar oder es war denen nicht hundertprozentig klar, dass dadurch, dass diese Bombe detonierte, dass dann durch die Druckwelle irgendjemand sich verletzt hat. Dass es gar nicht die Bombe selbst war, sondern irgendwas, was dadurch dann beschädigt wurde. Möglich ist es. Aber er hat auf jeden Fall zur Öffnungszeit das diesmal gemacht. Also und da gab es auch keinen Widerspruch, dass das nicht absichtlich war. Und dann gab es halt wieder ein Erpresserschreiben. Dann gab es wieder den Anruf, wie das jetzt als nächstes laufen soll. Bei diesem Mal war es dann so, dass er ein bisschen unvorsichtig geworden ist, weil er ist bei dem, wo er sich das geplant hat mit der Geldübergabe, hat er sich keinen Fluchtweg vorher auserkoren, sondern er ist da einfach drauf los, mehr oder weniger.
Das wirkt ja recht impulsiv, ne?
Ja. Und das war am 29. Oktober 92 und er ist mit seinem Fahrrad dann zur Abwurfstelle des Geldpakets an einer Bahnstrecke in Berlin-Charlottenburg gefahren. Und das vom Zug abgeworfene Paket, wieder mit Papierschnipseln übrigens, ließ er aber liegen, weil in dem Moment, als er dahin wollte, hörte er aus dem Zug, raus, raus, raus!
Ja, okay.
Da waren Polizei. Beamte, ja, die ihn anscheinend gesehen haben. Und dann sind die da rausgesprungen. Er ist versucht wieder abzuhauen. Und einer der Beamten hat ihn verfolgt, ist hinter ihm her und hat ihm sogar einen Stoß geben können.
Oh.
Also so nah war der an ihm dran.
Krass.
Und dann ist halt wieder was total Blödes passiert, weil der ist auf nassen Blättern ausgerutscht, der Beamte. Oh. Und
da fesselt ja auch im Kopf, ne?
Ja, und das Schlimme daran ist, dass die Zeitungen hinterher, die natürlich davon alle schon jetzt auch Wind bekommen haben, die Zeitungen haben hinterher fehlerhaft berichtet, dass dieser Polizist auf Hundekot ausgerutscht sei. Und durch die Presse ist sie diese missglückte Festnahme dann als die Hundekot-Arie gegangen. Und die Polizei wurde halt ein bisschen belächelt oder über die wurde sich in der Presse halt ordentlich lustig gemacht.
Ja.
So die Bild-Zeitung. Kann man sich vielleicht vorstellen, wie was da gelaufen ist. Genau, das war Ende Oktober.
Aber stell dir mal vor, du bist dieser Beamte, dem das passiert.
Ja, du, echt, du.
Da ärgert man sich doch tot.
Ja. Dann 3. November ist nochmal wieder in einem Abstellraum eines Kaufhauses in Magdeburg ein Brandsatz gezündet worden. Dieser Schaden ist aber gering ausgefallen. Und dann seit Anfang 93 wurde über mehrere Monate ein Laden der Firma Konrad Electronic durch Polizeikräfte beobachtet.
Ich habe eine Frage.
Ja.
Hat er denn jetzt zwischendurch irgendwann nochmal Geld bekommen oder waren das immer nur Papierschnipsel?
Bisher waren es immer nur Papierschnipsel. Es waren so 1.000, 2.000 Euro obendrauf, die hat er gekriegt.
Ja, ja. Gut, okay.
Aber, Euro, Mark.
Ja.
Aber diese schönen braunen Scheine, weißt du noch, wie die aussehen? Und, aber ansonsten waren das bisher, seit den 500.000 Mark waren das nur Papierschnipsel.
Okay.
Weil die Polizei gesagt hat, nein, dem geben wir kein Geld.
Ja. I see.
Die Polizei ist nämlich davon ausgegangen bei dieser Observation, dass der Täter die Bauteile für seine Basteleien dort gekriegt hat. Am 8. Mai 93 ließ sich Funke aus einer Vitrine eine elektronische Zeitschaltuhr aushändigen, was die Observationskräfte gesehen haben. Und obwohl er bereits verfolgt wurde, gelang ihm dann die Flucht durch die Notausgangstür.
Ich habe eine Frage.
Erzähl.
Konnte man jetzt nochmal das Phantombild erarbeiten, also nochmal neu erneuern?
Nein.
Hat man das nicht mehr gemacht?
Nein. Das haben die nicht gemacht. Das ist immer noch das alte Phantombild.
Vielleicht.
Da bin ich mir nicht sicher, aber es ist auf jeden Fall so gewesen.
Da bist du dir nicht sicher, aber es ist auf jeden Fall so gewesen.
Das ist auf jeden Fall so gewesen. Gut.
Okay.
In der Nacht zum 19. Mai 93 detonierte in einem Kaufhaus in Bielefeld eine Bombe.
Bielefeld gibt's doch gar nicht.
Ja, deswegen haben die auch gesagt, die ganze Situation ist gar nicht passiert.
Ja. Weil es ist ja norddeutsch, ne? So, ich warte noch so auf München, Stuttgart.
Nee, da kommt nicht mehr wirklich viel.
Okay.
Und nach dieser in Bielefeld hat er dann sein Verhalten ein bisschen verändert. Denn er hat selbst angerufen, anstelle ein Band abspielen zu lassen. Und er war persönlich am Telefon und hat gesprochen. Auch da war dann wieder die Ankündigung dieser Kontaktaufnahme durch einen Brief. Und auch da haben dann die Beamten wieder versucht, Telefonzellen zu überwachen. Das war deren Ziel. Und am 6. Dezember 93 explodierte im Fahrstuhl in einem Berliner Kaufhaus eine Rohrbombe, auch während der Öffnungszeiten. Aber da ist anscheinend niemand verletzt worden.
Okay.
Und dann, weil es auch wieder zu Öffnungszeiten waren, waren die so ein bisschen, die Polizei, vielleicht haben wir die Lage falsch eingeschätzt.
Ja, ich würde jetzt langsam auch mal vorsichtig werden.
Fing da, also die wurden auch so langsam zermürbt, weißt du? Immer wieder ist was passiert und immer wieder entkommt der Typ. Und das ging die ganzen Monate, Wochen so. Und dann ist die Presse dann halt auch nochmal, hat auf die
Ja, das Frustrationslevel ist, es herrscht viel Frustration und die Geduld geht zu Ende.
Genau. Und dann in dem, nach dem 6. Dezember, da in dem nächsten Brief gab es dann auch eine massive Drohung, so von wegen, ihr glaubt gar nicht zu, was ich alles fähig bin. So nach dem, wie gesagt, er fühlte sich halt immer noch nicht ernst genommen, weil die immer noch kein Geld da reingetan haben. Er war frustriert, die waren frustrierend und genau. Oh, genau. Und hatte ich das schon gesagt? Oh, na, da, oh, da habe ich eine Sache habe ich vergessen. Ich habe 2x3 da hingeschrieben. Warum mache ich sowas?
Das ist doch nicht schlimm.
Naja, okay, ich ziehe das einfach vor. Von einer Geldübergabe. Auch da war wieder eine neue Sache, die er vorhatte. Das war auch 93.
Ja.
Und,
ist ganz schön viel 93 passiert, ne?
Ja, es zog sich halt so von 92 bis 94, zog sich so dieses Geballte. Weil das auch so Schlag auf Schlag ging, waren auch die Polizisten halt total überfordert. Auf jeden Fall war da eine Geldübergabe in Berlin vorgesehen. Und da gab es auch wieder was Neues, weil er gewechselt ist und gesagt hat, diesmal ist es keine Bahn. Und zwar hat er denen gesagt, dass er am Telefon gesagt, dass da ein Bahnhof Schließfach ist und dort finden die weitere Anweisungen. Und dann haben die da einen Schlüssel gefunden für eine Streusandkiste. Und das Geldpaket sollte in die Kiste getan werden, die sich im Berliner U-Bahnhof, am Berliner U-Bahnhof Britz Süd befand. Und da sollte das abgelegt werden und der Erpresser holte sich dann da von da. Ich meine, Polizei sagt dann, okay, dann warten wir da auf dich. Ne? Und dann haben die einen Bewegungsmelder an das Geld rangetan.
Ah!
Und
also ein Bewegungsmelder oder ein Ortungsgerät?
Nee, ein Bewegungsmelder, kein Ortungsgerät.
Okay.
Einfach nur dieses von wegen, dass selbst wenn sie im Dunkeln nicht sehen, ob da wirklich jemand bei ist, an das Ding, dass sie trotzdem, wenn sich das, wenn das genommen wird, dass es sofort ausschlägt.
Ja, okay.
Und dann haben die das da, haben die auch observiert und haben gewartet und gewartet und es ist ganz lange nichts passiert, so ein paar Stündchen lang. Und dann, auf einmal schlägt das Ding aus. Und die gucken rüber, nix.
Hä?
Keine Bewegung an dem Ding. Und alle so, ja okay, wahrscheinlich ein technischer Fehler. Was sie nicht gewusst haben in dem Moment, dass diese Streusandkiste auf einem Gulli stand.
Oh.
Und natürlich haben die vorher reingeguckt. Das Ding war angeblich nicht zu bewegen, weil da was drin war, also weil es so schwer war.
Ja.
Aber das war alles präpariert von Funke. Und er konnte nun unterhalb des Gullis konnte er so eine ganz dünne Betonschicht, die er da festgemacht hat, zerschlagen und sich das dann die Beute holen. Und ist dann im Gulli verschwunden.
Raffiniert!
Ja.
Das ist sehr, sehr ausgeklügelt.
Das ist wirklich ausgeklügelt. Da kam dann auch, genau, da kam dann nämlich die Schlagzeile in den Nachrichten, Dagoberts Gulli-Trick, gluck, gluck, weg. Das ist ganz schön Sünde. Genau.
Das hört sich aber auch sehr nach Bild-Zeitung an.
Ja. Also das mit dem Bewegungsmelder und technischer Fehler, also dann wenigstens einmal gucken, ist das wirklich ein technischer Fehler? Nee, die haben halt noch ein bisschen gewartet, bis dann irgendwann gesagt haben, so Moment mal, war das wirklich ein technischer Fehler? Und dann geguckt haben. Da war der schon über alle Berge.
Ja, natürlich.
Denn die Übergabestelle hatte Dagobert davor als Bauarbeiten getarnt. Also er hat da was aufgebaut, dass es aussieht, als ob da gewerkelt wird. Dann hat er es
meine Güte, der hat aber wirklich Gehirnschmalz da rein investiert.
Ja.
Also aus dieser Erfahrung dessen, dass er sich keinen Fluchtplan überlegt hat, hat er aber wirklich gelernt.
Richtig. Und dann am 22. Januar war 94, also es ist jetzt dann 1994, da ging bei Karstadt dann so ein bisschen die Sorge los. Also noch mehr als vorher schon. Die waren natürlich vorher besorgt, aber die haben dann irgendwann gesagt, der Junge hört nicht auf und wir wissen nicht, wie weit er gehen wird. Dann war das mit dieser massiven Drohung in dem einen Brief, wo die dann gesagt haben, okay, alles klar, wir geben dem wirklich Geld.
Ja.
Und dann haben sie 1,4 Millionen D-Mark zur Verfügung gestellt.
Auch ich nochmal doll dann, ne?
Ja, und da war das dann, dass Funke oder Dagobert eine Lore selbst gebaut hat. Und also so ein Mini-Schienenfahrzeug.
Ach ja, ich muss gucken, was denn ein Lore ist. Ja, dieses,
genau,
Hebelding, ne? Was man so aus dem Wilden Westen immer so kennt, ne?
Genau, und das war eine stillgelegte Bahnstrecke, wo das Geld hingebracht werden sollte und auf diese Lore gepackt werden sollte. Und diese 1,5 Millionen Mark, die sollten dann halt weggefahren werden sozusagen. Das war in der Dunkelheit, also es war nachts und Funke war ungefähr einen Kilometer entfernt und bis dahin sollte das Ding fahren. Und er hatte diese gesamte Strecke, hatte er mit, wie heißt das, mit Stolperdrähten versehen und Feuerwerkskörpern, dass wenn da jemand hinterherläuft, dass die Dinger hochgehen und er weiß, da sind Leute, die kommen mich holen. Das Blöde war, dass die Lore kurz vor sie, bevor sie ihn erreicht hat, ist sie umgekippt, ist sie von den Schienen gefallen.
Okay.
Und da er halt auch Beamte in der Ferne gesehen hat, die alle kamen und die Dinger sind auch hochgeflogen und haben ihn gewarnt, ist er geflohen.
Mhm.
Und das ist natürlich ärgerlich, weil diesmal wirklich Geld drin war.
Ja.
Dass da wirklich Geld drin war, das hat er hinterher aus der Zeitung erfahren.
Mhm.
Blöd für ihn, aber gut für die Polizei oder für Karstadt, dass sie das Geld nicht abgeben mussten.
Noch nicht.
30 Geldübergaben waren es insgesamt, muss man sich überlegen. Und keine davon, bis auf die allererste 1988, hat zu Erfolg geführt.
Weder für die Polizei noch für ihn.
Richtig. Und das Interessante war, ist, dass der Name Dagobert und die ganze Situation an sich, die Fantasie der Menschen so ein bisschen angeregt hat. Auch, dass er halt möglichst versuchte, keine Menschen zu verletzen. Und da gewann er tatsächlich an Popularität.
Ja, ja.
Die Ravines.
Und Robin Hood der Herzen, ne?
Tatsächlich wurde er Robin Hood genannt. Also ein Robin Hood für.
Ohne das Geld abzugeben.
Der deutsche Robin Hood, ja.
Ja.
Weil er halt gegen das Gesetz quasi gegangen ist. Ich habe auch eine Sendung von Das gesehen, von damals. Eine Ausschnitt, da wo die Moderatorin. Und die sagte so von wegen, es gibt ja Verbrecher, da möchte man eigentlich nicht, weil es ja Verbrecher sind. Aber irgendwie möchte man doch, dass die es schaffen. Und das ist in diesem Fall so.
Ja. Weißt du, was ich mich ein bisschen frage?
Na?
Er hat ja diese weiteren Erpressungen gemacht, weil er Geld gebraucht hat. Und dieses ganze Bomben-Equipment und so, das hat ja auch Geld gekostet.
Mhm.
Also.
Der hat unglaubliche Schulden gehabt.
Ja, dass der das so lange noch aufrechterhalten konnte, wo das ja nicht zum Erfolg geführt hat.
Ja, das stimmt. Der hatte schon Schulden, dadurch, dass er so auf großem Fuß gelebt hat. Und dann durch die Sachen, die er da gemacht hat, hat er noch weitere Schulden gemacht. Also eigentlich war fast, dass man sagen könnte, er konnte nicht aufhören, weil das für ihn der einzige Weg war. Natürlich hätte er aufhören können, das wissen wir alle, aber das war die Lösung, weil es ja einmal geklappt hat. Und darauf hat er versucht hinzuarbeiten, dass es einmal klappt. Dann war es noch so, dass die auch alle voll beeindruckt waren durch die Sachen, die er da gebaut und gebastelt hat. Und die Medien haben sich irgendwie so fast ein bisschen auf seine Seite gestellt, sodass die Polizei auch noch gegen die Medien angehen musste. Da kam man, wie gesagt, diese Hundekuh-Arie und gluck, gluck, gluck.
Gefundenes Fressen, ne?
Und dann kam auch noch das Gerücht auf, dass es eventuell, weil er halt immer so gut entkommen konnte, dass das eventuell einer aus den eigenen Reihen ist.
Ja, ja, das hätte ich jetzt auch gedacht, dass das Gerücht kommt.
Ja. Wem erzähle ich jetzt was und wem kann ich vertrauen, wem nicht? Also die völlig zermürbte Polizei.
Ja, das glaube ich.
Das waren alle Spezialeinheiten irgendwie nur auf Dagobert. Es war die Soko Dagobert, die es dann da gab. Und die gesamte Polizei Berlins hat sich mehr oder weniger auf diesen einen Fall eingeschossen. Da, also diese ganzen raffiniert ausgetüftelten Ideen und so weiter, die deuteten auf eine sehr hohe Intelligenz hin. Und tatsächlich wurde ihm, und hier steht auch tatsächlich, wurde Funke
tatsächlich
ein IQ von 120 attestiert. Und er gilt halt als hochbegabt und vielseitig talentiert. Und das passt ja auch so ein bisschen in diese Überlegung von wegen, dass es nicht diagnostiziert war, dass er unterfordert war.
Ein Underachiever.
Also, dass ganz viel aufeinanderkommt, ohne dass das entschuldigt werden soll, was er getan hat. Ist das vielleicht eine Erklärung, wie er da zu dem Punkt gekommen ist? Also die Soko Dagobert gab es dann halt schon relativ lange. Und am 20. April 94 hat er dann noch einmal Kontakt aufgenommen. Das war dann nach dem letzten Mal, wo wirklich Geld in dem Paket war. Und wieder hat die Polizei versucht, die Telefonzellen zu überwachen. Und dann sieht ein Polizist in seinem Wagen, als er auf diese Telefonzelle guckt, ein anderes Fahrzeug kommend, in dem ein Fahrrad liegt, was er wiedererkennt. Weil es ein Fahrrad ist, das er fast in der Hand hatte, wenn er nicht auf Blättern ausgerutscht wäre. Das ist tatsächlich das Fahrrad, was er zur Flucht damals benutzt hat.
Mhm.
Und dann lässt er dieses Auto überprüfen. Und das ist ein Mietauto, gemietet von Arno Funke.
Mhm.
Was die Mietzeit passt zusammen mit dieser Ankündigung des Anrufs. Und dementsprechend haben die dann gesagt, alles klar, den Typen müssen wir mal ein bisschen genauer beobachten. Und dann sind die halt hinterher her und haben ihn die ganze Zeit observiert. Und der Gute, was macht er? Geht in eine Telefonzelle, ruft bei Karstadt an. Karstadt sagt, da ist gerade jemand am Telefon. Die sagen, okay, das ist wohl der. Und dann haben die ihn festgenommen.
Ja.
Und dann wurde er in einer Telefonzelle, passend irgendwie, finde ich, wurde er dann festgenommen im Berliner Ortsteil Johannisthal.
Okay.
Insgesamt hat Funke Schäden in Höhe von 10 Millionen D-Mark verursacht.
Das ist ordentlich.
Die Kosten der umfangreichen Polizeieinsätze sind dabei nicht enthalten.
Das hätte mich auch gewundert. Vor allem, wenn jetzt bei dem einen Kaufhaus da ja schon ein Schaden von 6 Millionen war.
Richtig.
Also.
Aber diese Kosten der Polizeieinsätze, die dürften weit über dem Schaden liegen. Und allein die Telefonkosten der Polizei, unter anderem für Fangschaltungen, beliefen sich auf 150.000 D-Mark. Puh. In der ersten Instanz wurde Funke im März 95 wegen schwerer räuberischer Erpressung zu 7 Jahren und 9 Monaten Haft verurteilt.
Mhm.
Die Staatsanwaltschaft ging aber erfolgreich in Revision, weil denen das nicht genug war.
Mhm. Offensichtlich, ja.
14. Juni 96 verhängte daraufhin das Berliner Landgericht in zweiter Instanz eine erhöhte Haftstrafe von 9 Jahren. Zusätzlich wurde Funke zur Leistung von Schadensersatz in Höhe von 2,5 Millionen D-Mark an Karstadt verurteilt. Ich weiß nicht, ob der das jemals zahlen konnte.
Tja, ist die Frage, ne?
Der wird sicher Insolvenz angegeben haben. Aber während seiner Haftzeit wurden bei ihm Hirnschäden durch diese Lösungsmittel festgestellt, wegen der Arbeit ohne Maske beim Lackieren. Diese Schädigungen sind auch Mitverursacher von den Depressionen gewesen, die das verstärkt haben, das Ganze. Er wurde aber in Haft erfolgreich behandelt. Gesund gemacht.
Gut für ihn.
Und diese Folge von Hirnschaden, Depressionen hat zu einer Strafmilderung geführt.
Also ja, das hätte ich jetzt auch gefragt. Also, weil er ja so nicht ganz zurechnungsfähig war eigentlich. Ne?
Und dann, sonst wären es wahrscheinlich weitaus mehr als 9 Jahre geworden in der gesamten Sache. Aber nach 6 Jahren und 4 Monaten ist er rausgekommen, wegen guter Führung.
Okay.
Also seit dem 13. August 2000 ist er schon wieder auf freiem Fuß.
Ja.
Er hat sich erfolgreich einer Therapie unterzogen. Er wurde halt dann Gott sei Dank auch diagnostiziert, hat eine Autobiografie geschrieben, hat Karikaturen für das Satire-Magazin Eulenspiegel gezeichnet und ist auch immer noch Karikaturist. Und
das finde ich jetzt erstaunlich, dass er so ein, also, oder es freut mich sehr für ihn, dass er jetzt so einen Turn ins normale, in Anführungsstrichen, Leben jetzt macht, ne?
Ja. Er ist jetzt Grafiker und Buchautor.
Mhm.
Natürlich, er hat viel zu erzählen und er ist immer wieder in der Öffentlichkeit zu sehen, er ist bei Talk- und Fernsehshows immer wieder da und 2013, wenn du RTL geguckt hast, konntest du ihn sehen, weil er Kandidat bei Ich bin ein Star, holt mich hier raus war.
Ach,
ja,
habe ich nicht geguckt.
Ich auch nicht. Und auch das, auch die Doku, die ich da gesehen habe, das waren halt Interviews mit ihm, er hat halt immer von sich auch erzählt, wie er das alles empfunden hat. Ja, er führt jetzt einfach ein ganz normales Leben. Das ist Arno Funke.
Oh, das sieht ja sehr unscheinbar aus.
Ja, das Foto veröffentliche ich noch auf Instagram. Und das ist eine der spektakulärsten Erpressungsserien, die Deutschland je seitdem auch erlebt hat.
Wahnsinn.
Die Geschichte von Dagobert und Karstadt.
Aber mit einem mehrfachen Happy End ja an der Stelle. Ja. Zum einen, weil der Täter gefasst wurde und rehabilitiert.
Genau.
Also.
Ja, the end.
Ja, cool. Schön.
Witzig finde ich daran, dass ich mich an, also als ich das gesehen habe, ich konnte mich an ganz vage daran erinnern.
Nicht gar nicht. Gar nichts davon gehört.
Ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal schon mal was gehört habe im Laufe der letzten Jahre oder ob es wirklich so ist, dass ich aus der Zeit 92, 93, 94, ob ich da was von den Nachrichten mitbekommen habe.
Ja.
Weil da war ich gerade Anfang Grundschule. Es kann ja sein, dass ich das mitbekommen habe.
Vielleicht auch 2013, als angekündigt wurde für das Dschungelcamp.
Ja, es kann auch sein, dass da natürlich die Geschichte nochmal wieder rausgeholt wurde und sagt, wer ist eigentlich Arno Funke?
Ja, ja.
Arno Funke. Ich hoffe, dass ich seinen Namen nicht zu sehr genuschelt habe. Ja, das war's. Ist eine Kriminalgeschichte ohne Personenschäden.
Das finde ich gut. Das war eine schöne Geschichte.
Das ist schön, das freut mich.
Danke, dass du mir die erzählt hast.
Sehr, sehr gerne. Und jetzt hast du wieder was Neues erfahren. Jo, das war unsere angehende Folge.
Sehr eloquent ausgedrückt.
Ja, unsere Folge in der Woche des Jubiläums.
Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ansonsten wünschen wir euch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Genau.
Wir sind dann natürlich wieder mit neuen Folgen am Start.
Wir freuen uns, wenn ihr uns zuhört. Bye.
Enigma.